Willkommen bei den Heizungstunern, dem Podcast für Heizungsbauer, Installateure und alle, die sich für Wärmetechnik interessieren. In dieser Show tauchen wir tief in die Welt der Heizungsanlagen ein, sei es der hydraulische Abgleich, hygienische Trinkwasserbereitungen, Fernwärme, Fußbodenheizung oder Smart-Home-Lösungen.
Wärme trifft Wissen.
Ich bin Tobias.
Und ich der Florian.
Und zusammen sind wir die
Heizungstuner.
Servus Tobias.
Servus Florian.
Das war was auf der IAA.
Dass wir uns einmal wieder gesehen haben. Was heißt wieder? Nein, wir das erste Mal gesehen haben.
Das erste Mal, ja. Ich hätte tatsächlich geglaubt, dass du etwas größer bist. Also so vom Teams hätte ich dich mir größer vorgestellt.
Nein, das täuscht, weil das immer Querformat ist. Was es bei mir ja auch braucht.
Ja, gut, das stimmt jetzt wieder nicht. Das kann ich wieder jetzt nicht unterschreiben. Ja, aber war schon eine coole Sache, muss ich sagen, die Messe. Schöne neue Autos. Wir können wieder träumen, dass wir bald wieder was Schönes, Neues uns bestellen können. Endlich auch Kombis für uns.
Das war ja auch beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, war das ja so ein Thema. Es werden ja wahnsinnig viel absolute Oberklassenautos von der S-Klasse, 7er BMW, Porsche Taycan und sowas, die in den letzten Jahren so als Technologieträger gezeigt. Leider ist es ja derzeit so, dass die bei uns noch als Geschäftswagen rausfallen. Umso schöner, dass es dann tatsächlich jetzt Autos gibt, die in unserem Segment wirklich relevant sind. Und gerade so die Marken, mit denen wir uns da immer tagtäglich auseinandersetzen, haben doch da schöne Sachen präsentiert. Gar nicht, dass wir jetzt da Werbung machen, wenn wir sagen, dass bei Mercedes und bei BMW echt starke Modelle standen.
Definitiv, ja.
Macht froh für die Zukunft.
So ist es. Aber man sieht, wo die Zukunft hingeht. Also der Zug Richtung Elektro, der ist definitiv abgefahren.
Natürlich.
Und wir fahren es ja jetzt auch schon einige Zeit, sind beide, kann man sagen, sehr, sehr zufrieden. Und wenn man es nicht gefahren ist, dann soll man nicht mitreden, sage ich immer ganz gern.
Das ist so, im Privaten hat man ja immer wieder Diskussionen, dann stellt man sofort fest, dass die privaten Fahrten, die rein privaten Fahrten, überhaupt nicht das Thema sind. Eventuell, ne, wenn es irgendein Thema gibt, dass man vom 1000 Kilometer Diesel zum Umstieg zum Elektroauto mal hat, dann ist es die lange Urlaubsfahrt. Ich glaube nicht, dass es ganz viele gibt, die wirklich diese 1000 Kilometer an einem Stück durchschießen. Da wird immer mal irgendeine Pause dabei sein. Und wenn dann ist das ein Punkt, wo man sich auf jeden Fall umstellen kann. Und von daher denke ich, dass auch die ich sag mal, wachsende Reichweite von den Fahrzeugen, dass die jetzt diese Diskussion abschwächen können.
So ist es. Ja, jetzt sind wir echt real bei 500, 600, 700 Kilometern schon. Also für mich, ich bin ja jetzt auch ganz gut durchgekommen. Winter sind es dann doch nur schwache 400 bei mir gewesen. Und ich sage auch, das war für mich vollkommen alltagstauglich. Ich fahre 50.000 Kilometer im Jahr. Aber wie du sagst, im Privaten, ich muss mir auch immer wieder von Leuten erklären lassen, die deutlich weniger fahren, dass das immer noch nicht funktioniert. Aber da schmunzle ich eigentlich nur mehr.
Geht mir genauso. Genauso habe ich aber auch die privaten Gespräche. Nachdem die Leute dann wissen, ich arbeite ganz grob im Bereich Heizung, kommt ganz oft die Frage, Mensch, was würdest denn du dir für ein Heizgerät einbauen? Wie würdest du denn dein Haus bauen oder sanieren, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest? Und so eine Frage kam auch von unserem Zuhörer Thomas, der uns gefragt hat, was wir einbauen würden, wenn wir jetzt ein Einfamilienhaus renovieren würden. Damit meint er, glaube ich, nicht nur das Heizgerät als solches, sondern auch, was würde er in der Peripherie machen, was würde er in der Verteilung der Energie machen, vielleicht auch mit dem Blick dahin, wenn es ein Neubau wäre. Und ich glaube, das ist ja so das, was wir tagtäglich machen, was wir unseren Kunden erklären, dann am konkreten Beispiel. Also da gibt es so vielfältige Möglichkeiten, wie man für einen kleinen, aber auch natürlich für einen großen Geldbeutel energetisch mit der Bude was machen kann.
So ist es, ja. Also so wie es dir geht und so wie der Thomas auch fragt, so geht es auch mir tagtäglich. Die Frage ist, glaube ich, jetzt nicht ganz einfach auf die Schnelle zu beantworten, weil da dann auch wieder viele Wege nach Rom führen und man muss auch immer ein bisschen schauen, welche Rahmenbedingungen habe ich gegeben. Habe ich ein Fernwärmenetz in der Nähe, wo ich so oder so gezwungen bin, mich anzuschließen, mehr oder weniger, dann kann ich ein Hochtemperatursystem eher bauen. Bin ich jetzt ein klassischer Neubauer in der Peripherie draußen, dann geht heute sicher sehr, sehr viel Richtung Wärmepumpe. Und wir haben ja da in unseren vorigen Folgen schon vieles davon behandelt, aber da können wir heute sicher mal ein bisschen tiefer reingehen, wenn es jetzt geht um die Renovation. Ich durfte ja selbst auch mittlerweile vor fast 8 Jahren ein Haus renovieren. Mhm. Da war mein Know-how auch ein anderes, als es jetzt ist. Also ich würde es jetzt nicht mehr so renovieren, wie ich es damals renoviert habe mit dem heutigen Wissensstand. Aber ja,
das sind die Dinge. Würdest du anders machen?
Also ich habe ja auf jeden Fall, was für mich damals schon, ich habe das Haus gekauft, da waren Radiatoren drin. Ich habe das Ganze dann umgebaut auf Niedertemperatur, sprich auf Fußbodenheizung. Aber heute würde ich wahrscheinlich in die Zukunft blickend auch schon etwas in die Decke mit einbauen, vielleicht eine abgehängte Decke, um in Zukunft auch passiv zu kühlen können. Und ob ich jetzt noch ich habe damals mich für Pellets entschieden, weil ich hatte einen alten Ölkessel, die Fördersituation war auch ganz gut damals. Und vom Technikraum war da relativ wenig zum Adaptieren vom Öl auf die Pellets. Heute wahrscheinlich würde ich das Ganze mit der Luftwärmepumpe machen, wo ich dann auch im Sommer eben einfach auch kühlen kann, weil es ja doch immer wärmer wird, auch bei uns im Tal auf 900 Meter wird es immer wärmer und wahrscheinlich dauert es noch 5 oder 10 Sommer und dann wird es ohne passive Kühlung auch nicht mehr funktionieren.
Ich stand genau vor derselben Entscheidung wie du ein paar Jahre vorher. Wir haben vor 20 Jahren jetzt unser Haus gebaut und da war ich immer am Schwanken, Pellet, Wärmepumpe, das war so ein Wochenrhythmus, wo es immer hin und her ging. Und als dann der Installateur angerufen hat, Tobias, du musst dich jetzt entscheiden, damit das alles noch im Zeitplan bleibt, dann war ich gerade bei dem Thema Pellet. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Wir haben ja nur Flächenheizung hier im Gebäude drin. Die Wärmepumpe hat ganz genauso funktioniert, aber mit dem Pellet alleine ist wie bei dir, wie du sagst, das Thema Kühlung einfach ausgeschlossen. Zumindest in dem Standard über die normalen Heizmedien. Von daher ist das, glaube ich, ein guter Ansatz, den du hast, dass man sagt, man bereitet zumindest irgendwie in der Installation vor, dass man an die Decke ran, vielleicht nicht unbedingt in die Decke rein, aber in der Renovierung irgendwas hinlegt, wenn man die Wände vielleicht schon offen hat oder Installationsebene eröffnet, dass man sagt, man bereitet irgendwelche Leitungen vor, dass man so Kühldecken mit installieren kann. Glaube ich, ist ein ganz, ganz guter Hinweis.
Ja. Ja, also auf jeden Fall, wie du sagst, vielleicht muss man die Kühldecke an sich noch gar nicht einbauen, aber die Anschlussleitungen, wenn man die schon unter Putz verlegt und irgendwo einen Anschlusskasten sich bereit setzt, dann ist man für die Zukunft da gut gerüstet und so eine abgehängte Decke, da gibt es ja Lösungen mittlerweile, die haben 5 cm oder 10 cm. Das geht sich dann auch bei Renovation in niedrigeren Geschossbauten noch ganz gut aus.
Dann ist ja zusätzlicher Nutzen, wenn man mal so ein Kühlsegel oder Deckensegel, wie man es bezeichnen will, einbaut. Da gibt es ja auch viele, die akustische Optimierung dann noch mitmachen können. Ich bin ja begeisterter Musikhörer und mein Raum, in dem ich die Stereoanlage stehen habe, der ist jetzt akustisch nicht ganz optimal. Da würde mit so einem Modul auch nochmal zusätzlich akustisch was passieren können, dass es ein bisschen ausgewogener vom Klangbild ist. Und dann der Effekt, dass man kühlen kann. Also da könnte man ja 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Sicher, ja. Das auf jeden Fall. Und was ich wieder gleich machen würde, auf jeden Fall, ist, dass ich mir so einen kleinen Zusatzherd immer wieder reinstellen würde ins Haus. Weil wir haben ja so einen, ich will jetzt nicht Kachelofen sagen dazu, sondern so einen kleinen Ofen mit der Glasvorderflamme. Und das ist im Winter schon, weil auch mit den Energiesystemen, die wir jetzt haben, der Strommarkt, das bekommt man ja auch mit, ist ja auch relativ volatil, da kommt immer wieder das Wort Blackout auch. Und wir hatten wirklich mal den Fall, wo wir fast 2 Tage keinen Strom hatten. Und da ist dann schon ganz fein, wenn man wirklich eine Flamme im Wohnzimmer hat, da einheizen kann und so ein schönes Backup hat. Wir machen das wirklich nicht nur aus Spargründen, sondern wirklich auch, weil es fein ist und weil es angenehm ist. Ab der Übergangszeit heizen wir den Ofen wirklich fast jeden Tag. Wenn man am Abend dann vor dem Fernseher sitzt und das knistert da ein bisschen im Ofen, das ist schon wirklich wohnlich und ja, das kann man sich auch leisten, weil das muss jetzt nicht der Riesenofen um 50.000 Euro sein. Da tut wirklich so ein kleines Ding, was sich da hinstellt, ein bisschen verbaut und das kostet dann auch nicht die Welt.
Unser Ofenbauer, wir haben das im Bau, haben wir das vorbereitet. In der Bauphase war dann tatsächlich kein Geld mehr da, um das direkt umzusetzen. So war es dann ein paar Jahre später, haben wir uns so einen Ofeneinsatz in die Wand mit reinbauen lassen. Kamin war vorgesehen. Der war jetzt energetisch nicht mit einkalkuliert bei uns. Wir haben auch keine Wassertasche, damit man da irgendwie das Warmwasser mit unterstützen kann. Aber eben eine schöne Glasscheibe, das hat der Ofenbauer damals als Lustfeuer bezeichnet, was wir da haben.
Schöner Begriff, Lustfeuer.
Schon. Nee, aber tatsächlich ist so, dass der natürlich, auch wenn er jetzt nicht die unglaubliche Leistung hat, wenn man so ein bisschen die Türen offen lässt, dann geht die Energie, die von dem Ofen ausgeht, schon in alle Räume rein.
Definitiv, ja.
Da könnte man den hydraulischen Abgleich vielleicht machen, indem man die eine Tür ein bisschen weiter aufmacht und die andere ein bisschen weniger. Ganz so banal ist es dann halt nicht. Aber mit unseren Heizungssystemen, mit der Warmwasserheizung müssen wir auch schauen, dass wir die Energie dann ordentlich verteilen in die Räume. Und da hatten wir ja schon mal in der einen oder anderen Folge mal über den hydraulischen Abgleich eben gesprochen mit ASV, PV und den voreinstellbaren Ventilen, um bei der Zweirohrheizung da zum Ziel zu kommen, oder mit den dynamischen Ventilen, mit den RADV, da haben wir auch schon mal ganze Folge gewidmet. Das ist, glaube ich, nach wie vor ein ganz heißes Thema, dass man da eine wirklich ordentliche Arbeit abliefert. Und das darf man nie vergessen, wenn Freunde oder eben wie unser Thomas fragt, wie so eine optimale Heizungsanlage ausschaut, dann hört es eben nicht auf mit dem Beantworten der Frage Pellet oder Wärmepumpe oder Gas oder Öl oder was auch immer, sondern das, was dahinter kommt, ist schon wichtig. Ne? Jetzt ist natürlich bei uns der hydraulische Abgleich eines unserer Steckenpferde. Und mit den verschiedenen EDV-Unterstützungen, ob es dann Basic ist oder vielleicht auch andere Programme, die Planer verwenden, ist man da ja auf einem ganz guten Weg. Nichtsdestotrotz gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, vielleicht auch Kombinationsmöglichkeiten. In der letzten Folge haben wir ja mal besprochen, wie das Thema Kühlung funktioniert und haben da die Flächenheizung als Beispiel gehabt. Und haben dann aber von einem Badezimmer geredet, das aus dieser Kühlung ausgeschlossen wird. Und auch das kann natürlich aus Komfortgründen sein, dass dann der jeweilige Bewohner sagt, Mensch, Kühlung im gesamten Gebäude finde ich gar nicht so verkehrt, ist A sinnvoll, um den, den Komfort zu steigern. Steigert ja auch den Wert von so einer Immobilie, wenn sowas vorhanden ist. Aber im Badezimmer früh um 5.30 Uhr wäre es schon schön, wenn ich nach der Dusche warme Füße hätte. Könnten wir zum Beispiel nicht kombinieren mit einer kleinen elektrischen Fußbodenheizung im Bad, die ja ohne irgendwelche Trittschall- oder Wärmedämmung eingebaut wird, dann könnte man sagen, doppelt gemoppelt, weil ich Fußbodenheizungsrohre oder im Estrich habe und dann nochmal zwischen Fliese und Estrich so eine elektrische Fußbodenheizung. Aber denkbar ist sowas alles. Ne?
Ist nicht nur denkbar, muss ich sogar sagen, habe ich bei mir zu Hause selbst so realisiert. Okay. Wäre auch nie auf die Idee gekommen, das war auch ein Tipp von ehemaligen Kollegen von mir, da gesagt, bau dir doch ins Bad eine elektrische Fußbodenheizung, weil die Kosten sind da auch relativ überschaubar, als Zusatzheizung eben für diesen Lastfall, wo die Heizung unten steht, wo der Pelletsofen steht, wo die Heizungspumpe auch steht, und dann kannst du trotzdem dir den Fußboden temperieren. Also das ist wirklich was, wenn man es nicht gesagt hätte, hätte ich nicht dran gedacht, und jetzt schätze ich es wirklich sehr, weil gerade im Bad hat man ja auch oft relativ wenig Fläche zur Verfügung für die Flächenheizung, weil da sehr viel Fläche verbaut ist, und somit bringt man etwas mehr Heizleistung rein und natürlich auch zusätzlich den Komfort, dass auch wenn es jetzt, ja, wenn draußen so wie es gewisse Tage gibt im Sommer, wenn es auch etwas kühler ist, dann habe ich trotzdem da die Fußbodenheizung und muss nicht meine komplette Heizungsanlage anwerfen und die Umwälzpumpe unten laufen lassen für die paar Quadratmeter im Bad. Also das ist wirklich eine einfache, tolle Lösung und möchte ich auch nicht mehr missen. Also ist schon ein schöner Zusatzkomfort.
Also ich glaube, das behalte ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf, weil, wie gesagt, vor 20 Jahren haben wir gebaut. Die Pelletheizung funktioniert noch mit Ausnahme von ganz wenigen kleinen Reparaturen einwandfrei. Aber wenn die irgendwann mal an dem Punkt ist, dass man sagt, da muss jetzt grundlegend was getauscht werden, ich glaube, dann bin ich wirklich bei einer Wärmepumpe schon allein der Kühloption wegen. Und dann behalte ich das im Auge, nicht nur mir zuliebe, sondern auch zuliebe meiner Frau gegenüber, dass die dann warme Füße hat, wenn sie aus der Dusche kommt.
Na, definitiv. Kühl im Wohnzimmer, warm im Bad, dann sind wir alle happy.
Ja, genau. Was mich noch interessiert, du hast ja vorhin gesagt, du hast in deinem Haus, hast du die Radiatoren eliminiert und durch Flächenheizung ersetzt. Hast du da den Estrich komplett rausgeklopft oder hast du das mit dieser Frästechnik machen lassen?
Ich habe tatsächlich den Estrich komplett rausgeklopft, weil mein Haus wurde irgendwann Mitte der 70er Jahre gebaut. Und das war dann recht spannend, wie ich beim oberen Geschoss Raum für Raum dann rausgeklopft habe. Da ist mir in jedem Geschoss ein anderer Fußbodenaufbau untergekommen. Und teilweise war der Estrich dann wirklich nur wenige Zentimeter dick. Das war eben damals in der Zeit, ja, die haben eben mit dem gebaut, was sie hatten. Und ja, da ist von Leckererde über Schlacke, alles Mögliche ist da rausgekommen. Zum Teil in der Entsorgung war das nicht ganz billig, aber bin ich jetzt auch froh, dass es nicht mehr im Haus ist. und habe dann sauberen Fußbodenaufbau gemacht mit der schönen Trittschalldämmung drinnen, damit das auch Standard, wieder dem heutigen Standard irgendwo auch entspricht.
Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen zurückbesinnt in den luxuriösen Einfamilienhäusern aus den, weiß ich, 70er Jahren, da wurde es ja meistens so gemacht, dass Fußbodenheizung im Erdgeschoss verbaut wurde, die damals noch deutlich teurer war als Radiatoren. Und dann hat man im Keller und im Obergeschoss eben Heizkörper verbaut. Das ist ja durchaus so ein Thema, was bei heutigen Sanierungen entsprechend genauso nachgerüstet wird. Und ein Kunde von uns, und da gibt es ja viele, die das auch machen, fräst in bestehenden Estrich Nuten rein und dort wird dann das Fußbodenheizungsrohr reingelegt und mit so einer Ausgleichsmasse bloß überschüttet, sodass sich der Fußbodenaufbau gar nicht verändert. Und ich war tatsächlich einmal dabei und war mehr als positiv überrascht, dass es doch relativ wenig Schmutz macht. Ich dachte, da steht die ganze Bude dann danach unter Staub. Das ist ja auch sowas, was man nachrüsten kann. Und das sage ich auch meinen Bekannten immer, wenn die fragen, wie das ist, Radiatoren raus, Fußbodenheizung rein. Da gibt es eben viele verschiedene Lösungen. Und unabhängig von der, ich sag mal, von der niedrigeren Vorlauftemperatur, die man dann in diesem beispielsweise Erdgeschoss braucht, ist es ja auch einfach eine Komfortmaßnahme. Und eine architektonische Freiheit, die man dann hat, oder? Weil man Wände, wo Radiatoren sind, anders nutzen kann.
Ja, ich habe das definitiv auch schon gehört, dass es diese Möglichkeit gibt, aber ich hätte es mir auch so vorgestellt wie du, dass das Matz eine Sauerei ist und dann alles voller Staub ist, aber wenn du sagst, das geht relativ sauber runter, dann ist das sicher auch was man für die Renovation bedenken kann. Und vielleicht in Zukunft werden dann auch die Decken eingefräst, um dann auch zukünftig dort kühlen zu können.
Das wäre natürlich eine Mega-Lösung. Momentan, glaube ich, bräuchte man noch Hulk, der dann diese Maschinen da an die Decke halten kann. Aber ich glaube, vielleicht gibt es da die Technik irgendwann, das kann doch ja sein.
Ist vielleicht auch statisch auch bei den Decken ein Thema, weil wenn ich denke, bei meinem alten Häuschen ist die Decke nur 10 cm dick und einmal mit Eisen bewehrt. Also wir haben da auch geschaut, dass wir da nicht zu viel Masse reinbringen, auch beim Fußboden, dass wir einen leichten Aufbau wählen. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen in der Renovation, dass man die Statik von den Häusern entsprechend, weil wenn du es mit heutigen Stand der Technik nachrechnen würdest, dann dürfte das Haus eh sowieso nicht seit 1970 stehen.
Definitiv. Ich glaube, dass da das, was wir vorhin angesprochen haben, in solchen Fällen dann durchaus diese Heizkühldeckensegel, wie man sie bezeichnet, eine gute Lösung sind. Wohl wissend auch bei 5 cm Aufbau, dass das natürlich die Raumhöhe reduziert und wenn man in den 70er Jahren vielleicht noch nicht die besonders luxuriösen Höhen in den Geschossen hatte, dann kann das schon mal sein, dass das jetzt aus baulichen Gegebenheiten vielleicht rausfällt. Da fällt dann der Boden wieder ins Spiel. Also da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten.
Ja, man muss eben einfach schauen, mit was muss man arbeiten. Die Kosten sind natürlich auch ein Thema. Es ist ja nicht nur das Neubauen, sondern auch das Umbauen teurer geworden. Ich denke, früher bei uns oder wo renoviert wurde, da ist immer überall der ganze Estrich rausgerissen worden, weil ja, das war bei der Renovation mehr oder weniger Standard. Ändert sich auch, jetzt wird auch viel der Bestand wieder hergenommen, das sehe ich ja auch bei Renovationen im größeren Stil, dass auch wenn Schulen renoviert werden zum Beispiel, wieder die Bestandsleitungen hergenommen werden und dann nur die Heizkörper eben mit den dynamischen Ventilen angeschlossen werden. Ja. Da ändert sich auch natürlich aufgrund der Kostenthematik im Bau einiges.
Schön finde ich, dass augenblicklich jetzt nicht immer natürlich die Kosten mit im Vordergrund stehen, gerade weil sie so doch relativ stark gestiegen sind. Was aber von vielen Bauherrinnen und Bauherren schon auch mit im Fokus steht, ist so ein Stück weit Nachhaltigkeit und auch das gesamtenergetische Betrachten. Also jetzt nicht nur zu sagen, welche Heizung brauche ich, um den Raum warm zu kriegen, gegebenenfalls zu kühlen, sondern ja auch einen anderen großen, sehr großen Aspekt sogar, nämlich die Warmwasserbereitung. Ja, das kann ja auch durch viele Varianten passieren, durch eine kleine separate Wärmepumpe, durch eine Elektroheizung direkt vor Ort, wo man es brauchen kann. Diese Vielfältigkeit kann man dann auch durchaus mal in Betracht ziehen, ne, bei so einer Sanierung.
Ja, definitiv. Das wäre vielleicht auch was ich ändern würde, wenn ich jetzt wieder neu sanieren würde. Ich würde mir zumindest ins Bad im oberen Geschoss, würde ich mir schon eine Zirkulation rauflegen. Weil da hat mir damals jeder Installateur der Hydraulik hat mir gesagt, das brauchst du eigentlich nicht. Es ist ja auch nicht vorgeschrieben im Einfamilienhaus, aber gerade aus Komfortgründen, das würde ich heute zum Beispiel auch machen, weil oben am Abend gehen wir dann die Kinder waschen meistens oder die Kinder baden sich oder duschen sich und dann musst du dann schon ein bisschen warten, bis das warme Wasser kommt. das wäre dann schon komfortabel, wenn du da Zirkulation hättest. Das wäre vielleicht auch was, weil da sind die Kosten jetzt auch überschaubar. Wenn du ein paar Meter Rohr und ein kleines Pümpchen noch in den Keller baust, dann für den Komfort, das steht schon dafür.
Ich habe Zirkulationsleitungen im Haus, weil der Installateur gesagt hat, dass das positiv wäre. Ich habe dann aus energetischen Gründen, zumindest war das meine Idee, am Anfang gesagt, wir programmieren diese Zirkulationspumpe so, dass sie in der Früh läuft, in der Zeit, wo wir wissen, dass wir das Badezimmer zum Beispiel nutzen und vielleicht nochmal am Abend eine Stunde, wenn wir wissen, da kommen wir dann heim, wollen vielleicht duschen oder was auch immer. Ich habe das Ganze jetzt aber auf Dauerbetrieb gestellt, zumindest während der Tageszeit, bis wir so üblicherweise ins Bett gehen, und habe festgestellt, dass die Energie, die ich mehr brauche, ich lese jeden Monat meinen Pelletverbrauch ab, dass das eigentlich gar nicht messbar ist. Und der Komfort ist absolut da, weil du innerhalb kürzester Zeit das warme Wasser hast. Und vor allem das Wasser, das dann den Abfluss reinfließt, ohne dass du das als Warmwasser nutzt, das sind einige Liter gewesen. Und von daher, glaube ich, war die Entscheidung jetzt für mich richtig zu sagen, ich stelle die Zirkulation auf Dauerbetrieb. Energieverbrauch fast nicht messbar. Er wird da sein, zweifelsfrei. Aber der Komfort ist auch einfach da.
Genau das, was du jetzt sagst, habe ich mir eben selber auch gerade gedacht. Im Sinne der Nachhaltigkeit, um den Trinkwasserverbrauch auch möglichst niedrig zu halten, weil es ist ja nicht notwendig, dass ich das gute Wasser den Abfluss wieder runterschütte, nur weil es nicht warm ist, ist das sicher auch was man bedenken soll, wenn man jetzt vor der Entscheidung steht.
Das war, ich sage mal, wir haben so eine Frischwasserstation im Haus. Das heißt, wir haben jetzt kein warmes Trinkwasser bevorratet, sondern durchs Durchflussprinzip mit dem Wärmetauscher wird es dann direkt bei Bedarf erwärmt. Ich habe das Gefühl, und das ist sicherlich nur ein Gefühl, aber das ist ja auch manchmal wichtig, wenn man da ein gutes hat. Ich habe das Gefühl, dass ich frisches Wasser dann zum Duschen verwende oder Hände waschen oder wie auch immer. Und jeder, der schon mal einen Speicher aufgeschnitten hat, in dem Trinkwarmwasser gespeichert wird über viele Jahre, lassen wir vielleicht sogar Jahrzehnte sein, der weiß, dass das nicht mehr so picobello ausschaut da drin. Und in dieser Frischwasserstation war eben diese Zirkulationsleitung und Zirkulationspumpe integriert. Von daher war das jetzt auch kein großer Aufwand zu sagen, ich programmiere das Ding einfach um, weil die Programmiermöglichkeit schon hatte.
Es ist eigentlich wieder spannend. Jetzt haben wir wieder eine Parallele gefunden. Wir haben komplett das gleiche Heizungssystem, weil ich habe auch bei mir zu Hause im Keller eine Frischwasserstation. Auch weil ich von der Technik einfach überzeugt bin, nicht nur weil ich es viel verkaufe, sondern einfach, ja, das sage ich auch meinen Kunden, die dann sagen, ja, wir haben ja immer die Speicher und die Hängeboiler und so weiter eingebaut. Sage ich, ja, ich bin davon überzeugt, ich möchte es nicht. Und ich merke es auch bei den Projekten, wenn es jetzt speziell in Klientel reingeht, wo jetzt sich irgendwer am Wörthersee eine teure Wohnung kauft, da ist das gar keine Diskussion. Da gibt es nur ein Frischwassermodul, das immer mit frischem Wasser beaufschlagt wird, weil er auch da so ist, dass die Leute viele Zeit nicht vor Ort sind. Und ich möchte auch nicht in meine Zweitwohnung kommen nach Wochen und nach Monaten und da dann mal 200 Liter, entweder lasse ich es wieder unverbraucht in den Abfluss runter und sonst muss ich eben das Wasser nehmen, das da schon Wochen oder Monate drinnen steht. Also das ist schon eine wirklich tolle Sache, auf der einen Seite hygienisch und auf der anderen Seite auch für mich, für mein Verständnis, weil ich sage, ich habe da immer frisches Wasser und sobald ich die Zapfstelle öffne, ist das System gleich 3-4 Mal durchgespült.
Ja.
Also das ist mir schon sehr, sehr sympathisch.
Ich glaube, das sind genau diese beiden Punkte, die man da ganz gut in Einklang legen kann. Einmal Energie sparen, jetzt in dem Fall dann vielleicht von Sparen von Wassermenge, weil man das einfach nicht in den Abfluss fließen lässt. Und der Komforterhöhung ist ja ganz ähnlich wie mit der elektronischen Einzelraumregelung. Du hast jetzt gerade die Ferienwohnung angesprochen. Wenn jeder von uns das Problem hat, nach Espen gerade mit dem Helikopter zum Skifahren zu fliegen und feststellt, meine Wohnung ist noch nicht warm, dann gehen wir ins Internet am Handy und stellen unser Handysystem auf anwesend und haben dadurch die Möglichkeit, dann luxuriös gleich in eine warme Wohnung zu kommen. Aber was ich jetzt ein bisschen scherzhaft formuliert habe, ist natürlich schon so, dass solche elektronischen Systeme ja auch vehement Energie sparen können. Wir hatten in einer der Folgen auch mal darüber geredet, dass 1 Grad Raumtemperaturabsenkung 6% Energieeinsparung sind. Das heißt, auch mit so einem System, was ich dann meinen Freunden und Bekannten auch immer empfehle und würde ich dem Thomas, der die Frage gestellt hat, genauso raten, schon ein ordentliches System, das die Steuerung übernimmt, ja ein wahnsinniges Energiesparpotenzial hat, wenn man es richtig programmiert.
Ja, Eddie, das haben wir auch schon gesagt in der Folge vielleicht mal davor, die beste Energie ist ja die, die wir gar nicht erst verbrauchen.
Genau.
Und es auf der einen Seite zu vermeiden, Räume zu überheizen, auf der anderen Seite auch nicht genutzte Räume dann nicht heizen, wenn wir es nicht nutzen. Das sind einfache Dinge, wie man Energie sparen kann, wo man dann wirklich am Ende mehr Geld im Börserl hat, wie man so schön sagt, was aber keinen Komfortverlust auch ergibt.
Ja.
Also das sind auch wieder ganz einfache Dinge, die wir da jedem mitgeben können. Es gibt, glaube ich, als Conclusio kann man auch sagen, es gibt nicht einen richtigen Weg.
Nein.
Man muss auch immer ein bisschen schauen, was hat man, was will man investieren, wo will man hin, welches Heizsystem bevorzugt man oder welches Heizsystem bietet sich aufgrund der Gegebenheiten an.
Ja.
Weil das ist sicher ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwo auf 100 Meter am Gardasee bin oder ob ich auf 1300 Meter in Tirol am Berg bin. Das sind andere Rahmenbedingungen, andere Gegebenheiten rundherum. Aber so gewisse Regeln kann man immer mitnehmen und die passen auch immer.
Und ich glaube, das, was wir vorhin hatten, dass auch auf Kundenseite, auf dem Bauherrnseite oder Mieter oder wie auch immer, das Thema immer stärker wird, so eine Gesamtenergiebilanz sich anzuschauen, dass man das betrachtet, dass es jetzt nicht einfach nur heißt, es muss jetzt halt warm werden, möglichst günstig. Solche Fälle gibt es zweifelsfrei. Aber genau der Blick auf den Gesamtenergieverbrauch ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger. Gibt aber ja noch andere Aspekte und vielleicht unterhalten wir uns da beim nächsten Mal drüber. Das Thema Hygiene in der Trinkwassernutzung. Wir haben jetzt vorhin schon mal ganz kurz diese Frischwasserstationen angesprochen. Aber auch das ist ja ein ganz, ganz breites Thema, das man durchaus mal betrachten kann. Vielleicht reden wir da beim nächsten Mal drüber, dass wir hygienische Trinkwasserbereitung beleuchten.
Können wir auch ein bisschen die Systeme gegenüberstellen, Vor- und Nachteile, dezentrale, zentrale Hygiene, was muss man beachten? Das sind auch wieder eigentlich viele, viele Dinge, die sich auch immer wieder wiederholen. Und da können wir sicher gut drüber quatschen.
So machen wir das. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen können, Florian.
So ist es.
Ja. Ich freue mich, wenn wir uns ganz bald das nächste Mal hören.
Auf der IAA haben wir ausgiebig uns gesehen. Ich war dann eigentlich recht froh, dass dann mein Schwager noch besser fahrtauglich war wie ich nach Haus. Das hat dann ganz, ganz gut gepasst.
Das war auch gut, dass ich am nächsten Tag erst angefahren bin.
Tobias,
klar.
Wünsche dir schöne Zeit, viel Erfolg. Wir hören uns.
Danke. Bis bald.
Tschüss. Ciao.